Hey Miri,
Hi, Janette.
ich habe dir heute was mitgebracht.
Ich bin gespannt.
Und zwar finde ich neben all dem herausfinden, was wir ändern können, total wichtig, irgendwie auch immer wieder ja, zu gucken, ob es wissenschaftlich schon irgendwas gibt. Also es ist alles noch total mau, aber zwischendurch findet man Happen. Und ich wollte dir total gerne von einer Studie erzählen, aber lass mich kurz einen Bogen spannen. Kennst du es, dass Freunde dir sagen, ey du, da haben wir gestern drüber gesprochen und du einfach überhaupt nicht weißt,
Yes,
was die meinen?
kenne ich gut. Man war anwesend, aber irgendwie auch nicht, wahrscheinlich.
Ja, und wenn man dann darüber nachdenkt, warum war das so, dann hat das meistens was mit dem Arbeitsspeicher, also Working Memory, zu tun, dem Teil vom Gehirn, der sich Informationen kurz merken muss, um die später wieder anzuwenden. Und es ist nicht so, dass wir das grundsätzlich nicht mitbekommen würden, aber manchmal unser Gehirn halt Dinge nicht relevant findet, die vielleicht aber doch neutral betrachtet äußerst relevant sind. Sowas wie zum Beispiel, wir unterhalten uns über ein neues berufliches Projekt und planen dann das nächste Treffen oder so. Und typisch für mich und vielleicht ja auch für dich wäre, dass ich dann im nächsten Projekt schon im Kopf hängen bleibe und schon ganz viele Ideen und Strategien dafür entwickle und überhaupt nicht das in meinen Working Memory Bereich kommt, was wir über das nächste Treffen gesprochen hatten, weil so organisatorische Dinge finde ich halt grundsätzlich eher langweilig. Das führt dann halt dazu, wenn du mir keine E-Mail danach schickst, wann wir uns das nächste Mal treffen, dass ich das eventuell vergesse oder dir hinterher aufgeregt eine WhatsApp schicke, oh, für wann hatten wir verabredet? Kennst du
Das
es?
sind die berühmten Tabs, die alle offen sind. Ich habe letztens einen spannenden Beitrag dazu gelesen, dass wir wie so Delfine sind, die halt auch so abtauchen zwischendurch im Gespräch und dann irgendwelche Verbindungen schnell suchen oder wie du sagst, schon in dem Projekt quasi schon vorarbeiten, heimlich, also obwohl man vielleicht noch in dem Gespräch ist. Und wir sind schon bei Buchstabe M und die sind immer noch bei B. Und dann kommt so, ja, was sagst du denn jetzt zu C? Und du sagst so, hey, ich bin bei M. So, und dann vergisst man halt, also man vergisst es nicht, aber man muss echt dann manchmal auch, also ich muss mir Sachen wirklich dreimal, also in verschiedenen Tools zum Beispiel. Ich habe einen schriftlichen Kalender und ich habe immer noch einen Kalender auf dem Handy. Und manchmal muss ich mir noch Zettel schreiben, einfach nur aus Sicherheit, dass ich das nicht vergesse, weil ich weiß, mein Arbeitsspeicher funktioniert nicht so gut. Und das ist typisch ADHS.
Du bist, glaube ich, auch ein, darf ich ängstlicherer Typ sagen oder sorgsamer dann? Also ich glaube, du baust dir ganz, 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 ganz viele Sicherheitsbrücken.
Kontrolletti, meinst du?
Okay, ich bin nicht so der Kontrolletti und weiß aber, dass das meine Hürden sind. Und ich glaube, das funktioniert halt nur durch echt viel Selbstbeobachtung und überlegen, warum ist das passiert und wie kann ich es verhindern. Habe mich aber in den Zeiten, wo das so krass schlecht funktionierte, weil ich so krass im ADHS-Burnout quasi war durch diese ganze Hormonwechselgeschichte und so, dass ich dachte, so, ich habe überhaupt keinen Zugriff darauf, dieses Gedächtnis zu verbessern und es macht mir unfassbar viel Angst. Und jetzt mal neben dem Östrogene erhöhen und dadurch funktioniert irgendwie Dopaminstoffwechsel besser und dadurch funktioniert auch mein Gehirn besser, war es für mich total wichtig zu erfahren, okay, das heißt nicht, dass du hier dement wirst oder so, sondern das betrifft wirklich nur dieses Arbeitsspeicherding, Working Memory. Und wie zur Hölle kann ich Working Memory verbessern? Und das ist das, was ich mitbringen wollte. Das ist eine Studie, die jetzt im Januar erschienen ist, wo Autoren, ich glaube aus China, alle Studien, die es zu Sport und Kindern mit ADHS gab, zusammen sich angeschaut haben und von den über 4000 Studien die 17 wichtigsten rausgesucht haben und analysiert haben darauf, welche Art von Sport kann die Working Memory verbessern. Und was super spannend war, das sind, ich glaube, die haben 5 Studien aus China, 3 aus den USA, ich habe mir auch gesehen, 2 aus der Schweiz, 2 aus dem Iran, 3 aus den Niederlanden, oh, 1 aus Kanada und 1 aus Deutschland zusammengefasst.
Viele Studien also.
Ja, richtig viele. Und waren Leute, die da in den Studien drin waren, von 3 bis 18 Jahren. Männliche und weibliche, also vor allem aber weibliche. Und signifikant rausgefunden haben die, dass diese Working Memory sich grundsätzlich durch Sport verbessert, aber vor allem durch Sportarten, die Kognitives und Bewegung verknüpfen. Also nicht nur einfach schwimmen oder Radfahren oder so, sondern Sportarten, bei denen du Denkaufgaben und Problemlösungen hast. Also Aufgaben, wo du strategisch vorgehen musst. Und das wiederum hat mich daran erinnert, also die haben zum Beispiel Cognitive Aerobics, das war der Überbegriff, was mit Pferden und Reiten und ADHSlerinnen passiert. Also ich bin pferdeaffin, du bist pferdeaffin und du hast auch kürzlich ja dazu nochmal einen Workshop gehabt, wo ich sehr, sehr, sehr gerne bitten würde, was noch gleich zu sagen. Aber ich dachte so, krass, ja, genau das ist es. Wenn du auf dem Pferd sitzt, musst du gezielt Muskeln an- und entspannen, Aber du arbeitest im Kopf ja die ganze Zeit mit dem Pferd. Warum fühlt sich das so an? Wie kann ich das verändern? Was passiert, wenn ich meinen Körper so und so bewege? Was macht mein Pferd dann? Dann habe ich natürlich durch die Spiegelneuronen die krasse Verbindung zum Pferd. Aber ich habe natürlich die ganze Zeit auch Muskeln von mir, die sich an- und abspannen, weil es beim Reiten ja extrem erforderlich ist, dass du diverse Muskelgruppen total entspannst und andere anspannst. Aber du arbeitest ja, während dein Körper was tut und gleichzeitig diese dreidimensionalen Bewegungen vom Pferd erfährt, die wir durch Reittherapiestudien auch wissen, dass die halt Effekte auf dein Nervensystem und auf dein Gehirn haben. Du arbeitest die ganze Zeit auch im Kopf, weil du ja überlegst, so, okay, mein Pferd fühlt sich so und so an, was kann ich machen, was braucht es gerade, wie kann ich dieses und jenes Problem der Schiefe oder sonst was lösen. Also das erfüllt diese Bedingungen ganz, ganz stark. Und das hat mich natürlich an mein Pferdeleben und deins erinnert und daran, dass du zu dem Thema ADHS und Reiten ja auch einiges gemacht hast.
Ja, also es gibt, ich habe viele Studien gefunden. Irgendwie finde ich das ganze Thema war für mich so ein Wow, krass, ja, macht alles Sinn. So, da, als ich mich da so ein bisschen reingelesen habe, weil ja jetzt viele merken, okay, Pferde habe ich schon immer irgendwie auf dem Schirm oder sind immer so Teil meines Lebens. Ich kann gar nicht ohne Pferde sein, ja viele, obwohl wir wissen, dass sich das wirtschaftlich nicht immer lohnt. Aber offensichtlich haben Pferde irgendwie was an uns, an sich, was uns gut tut. Vor allem wir, die wir vielleicht ein bunteres Gehirn haben. Das, was du gerade erzählt hast, also dieses kognitive, ich sag mal, Rundum-Erlebnis, was vor allem Reiten uns bietet, das erfüllt eben ganz viele Anforderungen, die wir eigentlich brauchen, um uns sogar entspannt zu fühlen, also um unsere Stressfähigkeit, sag ich jetzt mal, zu erhöhen. Und das wurde in Studien eben gemessen, wie belastbar wir sind, wie stressresistent wir sind und wie hoch unsere kognitiven Fähigkeiten auch nach der Zeit mit den Pferden eben verbessert werden. Und das ist so spannend, kann ich dir sagen, weil du hast eben gesagt, dieses dreidimensionale, ich würde sogar weitergehen, ich würde sagen, das ist ein vierdimensionales Erleben mit den Pferden, weil du, wenn du drauf sitzt, also einmal dieses vor, zurück, links, rechts, hoch, runter hast, ne, also diese verschiedenen, sag ich mal, Gefühlszustände, diese Bewegungen, die ja passiv sind in erster Linie, wenn du getragen wirst, dann sind wir aber die ganze Zeit in Kommunikation mit dem Pferd, also auch nonverbal, ne? Wir haben die ganze Zeit irgendwie so eine Verbindung, wenn wir richtig da sind. Wir müssen nicht maskieren, was für ADHSlerinnen natürlich super entspannt ist. Wir müssen nichts faken, auch wenn wir es vielleicht im Alltag gar nicht unbedingt bewusst machen. Wir müssen, den Pferden gegenüber können wir ja gar nichts faken. Wir wissen ja, die nehmen uns genauso an und die sehen auch hinter alle Masken, wenn wir welche versuchen aufzuziehen. Die Studien, die ich gefunden habe, die belegen eben das dann eben auf einer wissenschaftlichen, evidenzbasierten Weise. Die haben zum Beispiel gemessen, was das mit unserem Herz macht, wenn wir Zeit mit Pferden verbringen. Also es gibt diesen HRV-Wert, das ist diese Herzfrequenzvariabilität. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Ist auf jeden Fall was anderes als der Puls. Der Puls misst eben, wie oft das Herz in einer Minute schlägt. Und diese HRV-Wertmessung, die misst die Schwankungen in den Zeitabständen. Und herausgefunden wurde eben in den Studien, dass die Stressresilienz sich bei Menschen mit ADHS, also dieser Testgruppe eben, sichtbar verbessert hat, wenn sie Zeit mit Pferden verbracht hat oder wenn sie eben 10 Minuten als, sag ich mal, Reittherapieeinheit geführt wurden, dass dann eben der Wert gestiegen ist, also diese Variabilität sich vergrößert hat und somit die Person stressresistenter war und eben auch sehr viel besser auch in den kognitiven Fähigkeiten waren und die Impulskontrolle hat sich stark verbessert. Also die Testgruppe, in der es hauptsächlich ging, das waren Kinder eben und da wurde dann vorher und nachher geprüft und Fun Fact am Rand, es gibt sogar eine Pferdeart, die besonders dafür geeignet ist.
Ach echt?
Ja.
Welche?
Moment, das muss ich nachschauen. Aber was ich dabei erzählen kann, was auch spannend ist, es gibt besonders gute Matches. Also es kann sein, dass du zum Beispiel besser mit einer Frequenz von einem Pferd matcht, als ich, wenn ich mich auf das Pferd draufsetzen würde.
Ach, das passt ja total gut zu Alltagsbegegnungen, ne? Dass man mit dem einen mehr kann.
Ja, genau. Dass man wirklich sagt, okay, ich bin halt eine Schwingung mit diesem Pferd. Ne? Und was bei Pferden so spannend ist, ich will gar nicht jetzt auf diesen ganzen wissenschaftlichen Werten so rumreiten, aber was bei Pferden eben spannend ist, ist, dass die synchronisieren können. Also ich bin mittlerweile, also ich habe da ganz viel nicht lange drüber nachgegrübelt. Ich bin mir sicher, dass wir das als Menschen irgendwie auch tun, aber das ist für uns nicht so offensichtlich, glaube ich, aber gerade Pferde als Pferden.
Sprichst du jetzt über Spiegelneuronen? Oder?
Genau, Spiegelneuronen, aber auch, die können ja den Herzschlag zum Beispiel, können die anpassen, ne? Also nicht nur das, was man sieht quasi und was man vielleicht so kognitiv wahrnimmt, sondern die können auch, der Herzradius, sagt man, von Pferden ist irgendwie 15 mal so groß wie bei Menschen. Das heißt, du kannst wirklich, also selbst wenn du weit weg vom Pferd stehst, kann das Pferd schon checken, okay, die ist gerade voll gestresst, die hat vielleicht einen hohen Puls, aber die hat vielleicht auch einfach eine sehr niedrige Herzratenvariabilität. Und das kann Pferd sogar anpassen. Also Pferde können A, das wahrnehmen und dann auch noch dein Stresslevel ja tatsächlich irgendwie senken, indem du einfach Zeit mit ihnen verbringst. Und das finde ich unfassbar krass.
Ja, und ich glaube, dass es noch krasser verständlich wird, wenn man dieses, wie viel Platz dazwischen ist, nochmal ein bisschen verbildlicht. Also als ich davon erfahren habe, auch wie Pferde sich in Herden und so begrüßen, habe ich das mit unseren Pferden eben auch ausprobiert und war so erstaunt, weil das funktioniert halt über viele, viele Meter. Also die Kommunikation funktioniert über 50 Meter Distanzen und nicht über, ich stehe 3 Meter neben dir. Und ich glaube, das muss man aussprechen, weil es halt überhaupt nicht Usus ist, weder in der Pferdeszene an sich noch irgendwie im Bewusstsein. Das ist wirklich total irre eigentlich.
Absolut irre. Und wenn man bedenkt, auch wie viele Pferde heutzutage noch gehalten werden in kleinen Boxen und was da eigentlich die ganze Zeit an Kommunikation auch zwischen den Pferden über tausende Boxenwände eigentlich ja flowen sollte, ne? Das ist einfach, sind eigentlich Sachen, die ich am liebsten in die Pferdewelt so rausschreien würde. Weil macht euch das bewusst, ihr seht das Pferd vielleicht hinten am Horizont und das checkt sofort, wie ihr drauf seid. Ne? Und auf einer unterbewussten Ebene wissen wir das auch. Wir wissen schon, okay, das wird kein gutes Treffen, wenn ich wirklich irgendwie all meinen Stress einfach nur da ablade, aber es wird ein gutes Treffen, wenn ich erstmal, sag ich mal, auf der Wiese ankomme und mir erstmal ein bisschen Zeit zum Atmen nehme und dann vielleicht gucke, okay, in dem Moment, wo sich das Pferd vielleicht wirklich so umdreht und dann auf mich zukommt, weil es merkt, okay, jetzt bist du bereit. Das ist immer so das Gefühl, auf das ich manchmal so warte, ne? So, dass ich nicht sofort irgendwie hinrenne, halb da drauf und weg, sondern dass ich manchmal einfach da stehe und erstmal denke, okay, Miri, wo stehst du denn eigentlich gerade? Und dann versuche ich mich so ein bisschen auch zu regulieren, weil meistens komme ich irgendwie aus einem stressigen Alltag als Mama so mal eben noch zum Pferd, ne? Oder noch vorher irgendwie, bevor ich noch einen Termin habe. Und dass man da eben wirklich so das nutzt. Ich kann es jetzt nochmal anders nutzen, weil ich eben diese Studien mehr angeguckt habe.
Ich würde gerne mal zurück zu deinem Herzfrequenzwert, weil du hast das an dir selber ausprobiert, in welchen Situationen im Alltag der irgendwie flexibel war, also gut, oder eben stetiger, ungut fürs Nervensystem und für dein Stressgefühl. Willst du das mal erzählen? Das ist nämlich hochspannend.
Ja, also der erste Trugschluss, den ich hatte, war irgendwie, ein hoher Wert, so wie Puls oder so, ist bestimmt was Schlechtes. Und das ist eben das Gegenteil da bei diesem Wert der Fall, weil eine hohe Variabilität eigentlich ja mega ist fürs Nervensystem, weil das bedeutet, dass man sich eben viel anpassen kann an das, was auf einen zukommt am Tag, sag ich jetzt mal. Ne? Und ich habe vor allem, habe ich immer gedacht, okay, niedriger Puls heißt jetzt erstmal, ich bin entspannt. Also vielleicht nochmal, um das kurz zu erklären, ein hoher Herzfrequenz-Variabilitätswert, also dieser HRV-Wert, zeigt die Unregelmäßigkeit der Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen. Und je unregelmäßiger, desto höher die Variabilität. Und das ist etwas Gutes. Das heißt, unser Herz ist sehr belastbar auf verschiedenste, also kann belastbar reagieren. So, das heißt, wenn wir entspannt sind, wenn unser Nervensystem entspannt, dann ist der HRV-Wert hoch. Und wenn wir unter Anspannung sind und unter massivem Stress stehen, dann ist der sehr gering. Das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen sind sehr monoton und haben keine hohe Variabilität. Und ich habe eben angefangen, mal im Alltag immer mal wieder diesen Wert zu nehmen. Da gibt es so eine App, es gibt wahrscheinlich ganz viele Apps. Ich habe mir eine App genommen, um das einfach mal hier und da so zu überprüfen. Und da fand ich eben total spannend, dass nicht das, was körperlich anstrengend ist, für mich Stress bedeutet, sondern das, was eigentlich total monoton ist und wo ich mich fremdbestimmt fühle, dass das massiv meinen Stresspegel nach oben steigen lässt und dieser HRV-Wert dann eben total im Keller ist und mir quasi schwarz auf weiß sagt, das stresst dich gerade maximal. Und das spiegelt sich dann eben auch in meinem Gefühl wieder.
Sag mal Beispiele für Tätigkeiten.
Beispiele, ich wache auf, mein Wert ist grandios und die App sagt mir, wow, du kannst allem Stress heute trotzen. Und offensichtlich habe ich da irgendwie dann sehr resilient. Und dann stehe ich auf und dann fühle ich mich schnell fremdbestimmt, weil, keine Ahnung, ein Kind kommt nicht richtig in die Puschen, dann habe ich die ganze Zeit die Zeit im Nacken, ich muss viel organisieren als Mama, also Brotdosen schmieren, die Anziehstraßen, die Kinder da durchscheuchen, ich muss gucken, ob die sich und die Zähne putzen und die ganze Zeit die Zeit im Nacken, was für mich als ADHSlerin schwierig ist, weil ich eben mich auch gerne verzettel, was die Zeit angeht und natürlich eben die ganze Zeit diese äußere Struktur habe oder diese äußeren Regeln, die mir das alles vorgeben, so das Kind muss dann und dann das Haus verlassen, ich muss dann und dann im Kindergarten sein Und da sinkt dieser Wert bei mir absolut in den Keller, direkt so rot. Rot, Achtung. Krieg dann noch so eine Push-Benachrichtigung. Achtung, dein Wert ist im Keller, du solltest dich ausruhen, plane Ruhephasen ein.
Na, herzlichen Glückwunsch in dieser Situation.
Genauso gerade aufgestanden und zack, ist die Alte wieder gestresst. So. Und da habe ich eben dann ja so ein bisschen mit diesem Wert gespielt und auch so Sachen ausprobiert. Und dann sehe ich eben ganz klar, ach, guck mal, jetzt sind sie alle aus dem Haus. Jetzt gehe ich mit dem Hund eine Runde, bin draußen und lasse mir vielleicht sogar Zeit, weil ich eben den ersten Termin schlauerweise eben nicht auf 9 getaktet habe, sondern vielleicht auf 10 oder 10:30, den ich da irgendwie, sag ich mal, fremdbestimmt einhalten muss. Dann geht der Wert ganz schnell wieder hoch und zeigt eben eine hohe Stressresilienz an. Und das ist eben auch das, was mich am Anfang so, wo ich ein bisschen gebraucht habe, das zu verstehen, Aktion, und da sind wir auch bei deiner Studie, ne? Dieses viele Reize wahrnehmen, die aber so Genussreize für uns ADHSlerinnen sind, so, wo ist der Hund, guck mal, hier müssen wir über einen Baum klettern und oh, wie schön die Sonne gerade leuchtet und die ersten Blätter fallen. Das sind ja ganz viele Reize, die eigentlich auf mich, man könnte sagen, einprasseln, aber in dem Moment, weil ich auch in Kommunikation mit dem Hund bin oder eben mit dem Pferd jetzt, um bei dem Pferdebeispiel zu sein, ist das etwas, was meinen Stresswert total senkt und wo ich mich viel entspannter danach fühle. Und das zeigt eben dann auch dieser Wert auf meiner Uhr. Und das fand ich total spannend, weil das bedeutet eben im Umkehrschluss, das ist eigentlich eine wichtige To-Do oder eine Voraussetzung für Gesundheit auch oder für eben ein funktionierendes Gehirn ist, wenn wir uns diese Phasen immer wieder bewusst auch nehmen und in den Alltag einplanen. Und damit hatten wir ja schon öfter das Thema, damit meinen wir jetzt nicht, wir müssen irgendwie uns entspannt irgendwo hinsetzen und uns Gurkenscheiben auf die Augen legen, sondern das meint für uns oder für jeden, der mit diesen ganzen klassischen Meditier-doch-mal-Tipps einfach nichts anfangen kann, meint das eben, ja, dann ist es vielleicht irgendwie die halbe Stunde fegen im Garten oder mit der Gartenschere durchs Beet laufen oder mit dem Hund gehen oder die Pferde auf der Wiese besuchen. Also irgendwas, was irgendwie so unsere Nerven wieder beruhigen kann und was uns weniger das Gefühl gibt, wow, jetzt müssen wir aber ganz viel einhalten, was irgendwie gar nicht in unserer Hand liegt, so dass wir so hinterherrennen, weißt du?
Was ich noch total spannend finde an deinen Messwerten ist, und das finde ich, findet man in ganz, ganz vielen Alltagssituationen von Raum mit ADS wieder, ist dieses, ich kann an einem Tag die entspannteste Person der Welt sein und ultra gestresst, das ist alles möglich, das geht auch ganz schnell aufeinander folgend. Das hat mich daran total erinnert, was du erzählt hast. Und ich fand bei dieser Studie zu dem kognitiven, anspruchsvollen Sportarten aber auch ist so eine gute Nachricht, dass ja, ich kann definitiv selber irgendwas tun, um meinen Arbeitsspeicher, meine Working Memory zu verbessern. Das war für mich eine grandiose Nachricht, dass eben zwischen diesen Alltagsmomenten finden, weil die haben auch geguckt, ob die Intensität und die Häufigkeit auch eine Verbesserung bringen. Und ja, sie bringen das. Also ich kann definitiv was dafür tun, dass ich da noch was besser funktioniere, wenn ich merke, das ist echt ein Problem. Das ist voll die gute Nachricht, weil du dann irgendwie wieder so ein Stück Selbstbestimmung hast, wenn du selber was tun kannst.
Absolut. Und was ich daran so verrückt finde, ist eigentlich dieses, ich kann was für mein Arbeitsgedächtnis tun und du hast gesagt, funktionieren. Eigentlich brauchen wir halt diese Nicht-Funktionieren-Müssen-Phasen, um besser funktionieren zu können.
Ja, genau. Und das muss man irgendwie sich erstmal erlauben. Das ist so wichtig.
Ja, vor allem muss man es erstmal so checken, ne? Also, dass man wirklich sagt, okay, stopp, ich muss mich hier rausnehmen, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt einmal in diesem Loch drin stecke, wo ich, also, wenn wir jetzt von diesen wissenschaftlichen Werten ausgehen, ne, wo mein Wert im Keller ist und mein Herz nicht besonders flexibel ist auf Stress reagiert, und das sagt jetzt die Wissenschaft wieder, wir bleiben halt auch viel länger in diesem Tief drin. Also es ist viel schwerer für uns, uns wieder so zu regulieren. Wir brauchen eine viel längere Regenerationsphase aus so einem Stresstief als neurotypische Person. Und wenn man es direkt jetzt im Alltag anwendet, muss man eben sagen, okay, versuch so viel externem, sag ich mal, du musst oder du hast diesen krassen engen Rahmen, so viel wie möglich davon eben so zu entzerren oder dir gegebenenfalls halt ständig irgendwie so Pausen einzubauen. Aber das ist eben wieder schwierig, wenn man ein Mensch ist, der viel mit Hyperfokus arbeitet.
Da stehen wir uns gerne auch selber im Weg.
Ganz oft. Oder sitzen in gebeugter Haltung über irgendwelchen Sachen, die ja auf jeden Fall um 23 Uhr noch mega relevant sind. Man muss schon schlafen.
Hast du heute noch irgendwas auf dem Zettel, dass du dein Bewegen mit Köpfchen irgendwie noch mitnimmst?
Ja, also ich habe tatsächlich vor unserem Podcast, jetzt bin ich eine große Runde mit dem Hund gegangen heute Morgen, um eben aus diesem, sag ich mal, nervlichen Tief vom Morgen, als die Kinder dann aus dem Haus mal wieder rauszukommen. und bin sogar zwischenzeitlich einmal, wir haben ja jetzt heute 2 Folgen aufgenommen, einmal in den Garten gegangen und habe wirklich so ein paar Meter auch gemacht, um so ein bisschen ja, mich so zu aktivieren. Und das werde ich auf jeden Fall heute nochmal einbauen müssen. Ich bin ab gleich sozusagen mit 2 Kindern alleine bis morgen Nachmittag.
Oh, scheiße. Ja.
Das heißt, der Wert wird wahrscheinlich das eine oder andere Mal was sagen. Aber ich finde allein, also ich habe es ja jetzt sehr viel beobachtet, dieses lange Sitzen zum Beispiel auch im Hyperfokus an irgendwas dran arbeiten, das ist für mich eben auch nicht gut. Ne? Also da sagt mein Wert auch ziemlich schnell so, wow, du musst jetzt wirklich irgendwie darauf achten, du bist sehr gestresst, ne? So, auch wenn mich das Thema vielleicht interessiert. Und da ist eigentlich immer besser dann zu sagen, okay, das merke ich auch total, wenn die Kinder, sag ich mal, drüber sind und ich ganz viel co-regulieren muss. Das hilft immer, wenn ich sage, wir ziehen es jetzt an, auch wenn das vielleicht noch anstrengender ist, als jetzt einfach hier nur in diesem Raum zu bleiben. Wir ziehen uns trotzdem an und wir gehen raus und danach geht es immer besser. Also immer hilft Fahrradfahren, mit dem Hund übers Feld rennen, in den Garten gehen, keine Ahnung. Meine Kinder finden auch immer irgendwelche Aufgaben, die sie zu erledigen haben, irgendwas bauen oder da sind Kinder ja sehr, sehr einfallsreich. Aber Hauptsache draußen mit frischer Luft und irgendwie Bewegung und dass auch jeder so vor sich hin proddeln kann. Das ist eigentlich total wichtig.
Ich habe dann ein bisschen so das Gegenprogramm zu dir. Ich bin ja noch im Urlaub und hier auf einem einsamen Berg und gehe hier jeden Tag meine Spaziergangrunde alleine. Das ist was, was ich eingeführt habe für mich, dass ich einmal am Tag ohne Handy, also ohne das Handy zu benutzen und wirklich alleine ohne Hund und ohne zweiten Menschen spazieren gehe. Und das Kaffee hier ist, das ist hier so still. Ich wohne auch so, dass ich Wald und so zu Hause habe. Ich kenne Wald, aber dieser Wald ist so leiser, dass jedes Knacksen krass ist. Und hier gibt es halt auch ja andere Wildtiere als bei uns zu Hause. Das heißt, ich habe auch immer ein bisschen Schiss da hochzulaufen und musste total häufig an dieses Jägerbild des ADHSlers, der eben vorausging früher und deshalb eine wichtige Rolle übernahm in der Gesellschaft und deshalb halt sich das auch genetisch weiterentwickeln konnte. Und ich finde, das ist so ein krasses Spazierengehen hier, weil zwischen Wild, das ich irgendwie ab und zu mal sehe, halt auch einfach, wenn die so Esskastanien hier sind, hier stehen hier, wenn die runterfallen oder so und dann, wenn das eben hänge, dann weißt du halt nicht, hat der Bild ein Tier geknackt? Bei dem Sadia. Und es geht rauf und runter und es ist so eine Mischung, es hat ein bisschen Adrenalin, hier spazieren zu gehen alleine. Das finde ich schon ziemlich gut.
Das klingt irgendwie, als wärst du in Sibirien.
Das bin ich nicht.
So wie Grauwölfe und irgendwelche Bären.
Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Miri.
Ja, ciao.